Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
der Verleger und Publizist Wolfram Weimer, früher Chefredakteur. Und jetzt kann ich eine eindrucksvolle Liste nennen, unter anderem der Welt, der Berliner Morgenpost, des auch von Ihnen gegründeten Magazins Cicero und zuletzt des Focus. Herr Weimer, herzlich willkommen im Studio.
Guten Tag.
Sie sind jetzt vor allem Verleger, unter anderem des Online-Debattenmagazins The European. Da habe ich heute Vormittag reingeschaut hier in der Vorbereitung und Sie haben meinen Bluthochdruck ein bisschen verstärkt. Da war nämlich der Aufmachertext so überschrieben: Der Deutschlandfunk ist eine Propagandamaschine und wir zahlen dafür die GEZ. Ich hoffe, Sie sind trotzdem gerne hier.
Ich bin sehr gerne hier. Der European hat 4000 Autoren, ist Deutschlands größtes Debattenportal. Ich habe den Artikel noch gar nicht gelesen, aber wir sind bekannt dafür, dass wir ein sehr breites Spektrum an Meinungen abbilden. Debatte muss offen sein und das werde ich mir nachher natürlich genau durchlesen.
Also ich kann mit Kritik gut leben. Schauen Sie mal rein, ob da alle so berechtigt ist. Wir beim Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur können auch mit der Kritik insgesamt gut leben. Aber eine Sache finde ich doch ein bisschen schwierig. Ganz unten am Text steht dann nämlich, wo der zuerst erschienen ist, nämlich im Kompakt-Magazin. Und das ist ein Magazin, das laut Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall eingeschätzt
geht
wird.
Gar nicht. Wenn das so ist, werde ich der Sache nachgehen. Danke ich Ihnen für den Hinweis.
Okay. Wolfram Weimer, sorry, dass ich hier gleich so mit der Tür ins Haus falle, aber ich dachte, ich spreche es gleich mal an, denn wir sprechen ja heute auch Themen des Tages offen an und ich freue mich auf alle Meinungen, Positionen, die Sie dazu haben, was heute die Schlagzeilen bestimmt. Gleich erstmal geht es um den Friedensnobelpreis, gerade frisch bekannt gegeben, und dann auch um die Räumung eines der letzten besetzten Häuser in Berlin. Schönen guten Tag am Radio, schönen guten Tag, wenn Sie uns im Podcast zuhören. Wir grüßen Sie.
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2020 to the World Food Programme.
Es ist nicht Greta, es ist nicht Donald Trump, es sind auch nicht die Oppositionellen, die Frauen aus Belarus. Nein, der Friedensnobelpreis in diesem Jahr geht an eine Organisation, an das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen. Die Notwendigkeit internationaler Solidarität und multilaterale Zusammenarbeit ist deutlicher denn je, hat die Vorsitzende des norwegischen Nobelkomitees Berit Reiss-Andersen gesagt und erklärt, den Preis gebe es für den Kampf gegen den Hunger, für die Verbesserung der Lebensbedingungen in Konfliktgebieten.
For its efforts to combat hunger. For its contribution to bettering conditions for peace in conflict-affected areas, and for acting as a driving force in efforts to prevent the use of hunger as a weapon of war and conflict.
Und als eine Kraft, die zu verhindern versucht, dass Hunger als Waffe eingesetzt wird. Der Verleger Wolfram Weimer ist mein Gast heute, früherer Chefredakteur zuletzt des Magazins Focus. Herr Weimer, ist das eine gute Wahl?
Ich finde das eine sehr gute Wahl. Es gehört zu den beschämenden und traurigen Dingen, dass wir immer noch hungernde Menschen auf der Welt haben. Etwa 800 Millionen gehen jeden Abend mit Hungergefühl ins Bett. Und das ist eine bittere, traurige Wahrheit. Und es gibt eine Institution, die dagegen wirklich großartig angeht, häufig gar nicht so beachtet, auch von uns Medien. Und das ist eben die Welternährungsorganisation. Die ist sowas wie eine Welthungerpolizei. Und die hat auch verhindert, dass viele, viele Millionen Menschen sterben und dass es zu keinen massenhaften Hungersnöten mehr kommt, wie wir sie früher gesehen haben. Insofern eine super Wahl.
Dennoch irgendwie so eine Wahl. Also wenn es Organisationen ausgewählt werden, hat man ja häufig den Eindruck, das Nobelpreiskomitee scheut irgendwie davor zurück, eine Entscheidung zu treffen, vielleicht auch umstrittene Entscheidung zu treffen. Im letzten Jahr war es der äthiopische Ministerpräsident, Regierungschef, bei dem es dann danach sehr viel Kritik auch gab, weil man bestimmte Politikbereiche sich genauer angeschaut hat. Ist das jetzt vielleicht so ein bisschen so auf Nummer sicher gehen?
Weiß ich nicht. Also wenn ich mir gucke, was die letztes Jahr beim Literaturnobelpreis gemacht haben mit Peter Handke, das war auch sehr umstritten.
Letztes Jahr wohlgemerkt. Ne? Dieses Jahr ist es auch schon wieder eher.
Ich finde, dass man jetzt nicht sehr polarisierende Figuren, weil sie Greta, es gab ja sogar einige, die wollten Donald Trump da ausrufen. So, nein, sondern dass man guckt wirklich, wer tut etwas für die Humanität in der Welt, für die Bekämpfung von bitteren großen Problem. Und da ist diese Institution wirklich überfällig, einmal ins Rampenlicht der Öffentlichkeit zu kommen. Übrigens, Deutschland ist der zweitgrößte Zahler und trägt das Welternährungsprogramm massiv. Sogar bei uns einzelne Bundesländer wie der Freistaat Bayern. Also Deutschland ist da seit vielen, vielen Jahren sehr engagiert. Und dass das auch mal gewürdigt wird und wir aufmerksam werden auf dieses Problem, ist wichtig. Es gibt da natürlich auch eine gute Nachricht. Der Hunger in der Welt geht zurück in den letzten 30 Jahren. Die Weltbevölkerung wächst weiter sehr, sehr schnell. Aber der Anteil der Menschen, die wirklich hungrig sind, der wird Jahr für Jahr kleiner. Und das ist auch diesem Ernährungsprogramm zu verdanken. Und deswegen Hut ab und Glückwunsch.
Mhm. Würden Sie denn sagen, Stichwort Trump, gerade wenn man sich diese Begründung anhört, also auch nochmal die Betonung der Wichtigkeit von solchen multilateralen Organisationen, dass das auch so eine kleine Breitseite ist?
Ja, ich glaube, das richtet sich aber nicht nur an Trump. Wir haben ja diese Abkehr vom Multilateralismus in vielen Ecken. Das können wir in China beobachten, wir können es in Indien beobachten, in manchen europäischen Staaten auch. Und das ist ja so ein allgemeiner globaler Trend und bei Trump besonders deutlich zu sehen. Multilateralismus wird verschmäht in diesem neonationalistischen Aufschwung. Und deswegen ist das auch ein politisches Signal und natürlich ein gutes.
Es ist ein hochsymbolischer Ort, eines der letzten besetzten Häuser in Berlin, Liebig 34 in der Liebigstraße in Berlin-Friedrichshain. Die Polizei hat es jetzt seit den frühen Morgenstunden geräumt und wurde entsprechend auch von Sprechchören empfangen. Die Polizei, die meldet jetzt mittlerweile, wir haben das Gebäude in der Liebigstraße 34 gesichert. Bis 11 Uhr wurden 57 Personen im Haus angetroffen und herausgeführt, so heißt es in einem Tweet der Polizei von vor einer knappen Stunde. Wolfram Weimer, Publizist und unter anderem Autor des Buches Das konservative Manifest, ist mein Gast heute. Herr Weimer, für viele, nicht nur für die Besetzerinnen und Besetzer, ist das ein Symbol, ein letzter Freiraum. Ich vermute, für Sie ist es vor allem ein rechtsfreier Raum, der jetzt zurechtgeräumt wurde?
Ja, zunächst mal freue ich mich, dass das heute einigermaßen friedlich abgelaufen ist. Ich habe mir die Bilder auch angeguckt. Das war jetzt nicht die große Straßenschlacht. Es wurde ja schon heraufstilisiert, wie G20, Hamburg, die Straßen Berlins werden brennen. Nichts davon ist passiert. Das ist erstmal sehr erfreulich.
Spricht das für beide Seiten?
Ich finde, das spricht dafür, dass dieses Thema Hausbesetzung völlig aus der Zeit gefallen ist. Also ich komme aus Frankfurt, ich lebe in München, da gab es das natürlich auch. Aber das ist irgendwie so eine Geschichte der 70er Jahre. Und dann haben die Kommunen und auch die Szenen miteinander einen Weg gefunden, das vernünftig zu regeln. Und das ist so wie das letzte Objekt der Republik, wo noch einmal wie so ein musealer Revolutionskampf etwas heraufbeschworen wurde, was aus der Zeit gefallen ist. Und deswegen kann man froh sein, dass das jetzt so geregelt ist. Natürlich, das Recht muss gelten, das Recht muss für alle gleich sein. Und hier hat man ja auch alle Rechtswege beschritten. Und dann muss das Recht auch durchgesetzt werden. Es können nicht, ob das jetzt Linksextreme oder Rechtsextreme sind, beanspruchen, dass sie mit irgendwelchen übergeordneten politischen Leitideen sagen, wir stehen über dem Recht.
Also ich glaube, auch da müssten, glaube ich, alle Sympathisanten ein offenes Wort sprechen, wenn sich hier, und das zeigt sich ja an einigen Stellen, im Prinzip so ein Rückzugsgebiet für militantes, gewaltbereites Verhalten etabliert, dann geht es nicht. Rechtsstaat darf das in keiner Richtung akzeptieren, da würde ich Ihnen zustimmen. Ich musste ein bisschen aufhorchen, als Sie gesagt haben, aus einer anderen Zeit. In gewisser Weise schon. Klar, also wenn man sich überlegt, was damals die Hausbesetzer-Szene auch für eine Dimension hatte. Und da ging es ja auch vor allem um den Erhalt von Gebäuden, die sonst abgerissen worden wären. Ja. Wir haben aber jetzt natürlich wieder eine neue Situation, gerade in den Großstädten, gerade in einer Stadt wie Berlin, wo wir merken, Wohnraum wird knapp. Und dieser knappe Wohnraum wird auf einmal zu einem Investorengut, das so behandelt wird und mit dem so gehandelt wird, dass es das Wohnen und das Leben und wie Menschen zusammenleben und wo sie überhaupt leben können, rasant verändert. Also kriegen wir da nicht wieder eine ganz neue Thematik, die sich dann auch dort in so einem symbolischen Konflikt zeigt?
Ich glaube das nicht. Wir sehen ja auch in allen anderen Metropolen, dass diese Konflikte im Moment ganz weit unter dem Radarschirm stattfinden. Natürlich ist es eine politische Frage, Wohnungsknappheit, aber die muss auch politisch geregelt werden. Wir haben eine Demokratie, wenn man systemische Korrekturen anbringen will, dann muss man dafür Mehrheiten organisieren. Die müssen parlamentarische Beschlüsse herbeiführen. Dann kann diese Politik geändert werden. Aber es kann nicht das Faustrecht oder das Recht des härteren Steines gelten, nur weil man einer politischen Überzeugung ist. Mhm. Und ich glaube, das ist allgemeingut.
Aber dann steige ich nochmal ein, so ein bisschen in die Geschichte. Wir haben mit Hanno Hochmuth gesprochen. Das ist ein Historiker, der sich auch ausführlich mit den Hausbesetzungen beschäftigt hat. Und der mit uns darüber gesprochen hat, was im Rückblick geleistet wurde, auch durch die Hausbesetzer. Hören wir mal.
Ich glaube, dass die Hausbesetzungen eine wichtige Rolle gespielt haben, überhaupt in der Perspektive, wie wir auf unsere Städte schauen. Also überhaupt die Frage zu stellen, wem gehört die Stadt? Gehört sie in erster Linie Investoren oder gehört sie den Menschen, die da drin wohnen? Und sie hat auch viel dazu beigetragen, dass diese Berliner Altbauten, die wir hier haben, dass die überhaupt so erhalten worden sind. Das dürfen wir nicht vergessen. Die sollten ja eigentlich in den 60er, auch noch in den 70er Jahren fast alle abgerissen werden, platt gemacht werden. Und die Hausbesetzer haben einen ganz, ganz großen Beitrag dazu geleistet, dass die eigentlich nicht abgerissen worden sind, sondern dass diese Gebäude erstmal überhaupt erhalten blieben.
Also der Historiker Hanno Hochmuth bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Erstmal d'accord mit dem, was er sagt?
Ich glaube, da ist was dran. Das betrifft aber nicht nur die Hausbesitzer-Szene, sondern überhaupt Bürgerrechtsbewegungen oder auch bürgerliche Bewegungen in Städten. Zum Beispiel, dass alte historische Gefäße, Innenstädte, in ihrer alten Tradition, in ihrer alten Form bewahrt werden. Das geht ja weit über diese Szene hinaus. Das ist auch im politischen Raum über viele Richtungen gelenkt. Und natürlich hat sich da was verändert. In den 70er Jahren dachte man, man macht brachiale Moderne, ist sozusagen das richtige Konzept. Und heute erkennen wir, Mensch, die Wiederentdeckung des historischen Erbes. Wir bauen Altstädte wieder aus. Wir pflegen Denkmäler von früher ganz anders und wertschätzen das. Und da hat, also gerade in Frankfurt, wo das alles anfing, die Villen im Westend zu verteidigen, war ja ein komischer Zug einer eigentlich linken Bewegung. Wir wollen eine Villa verteidigen, aber es war ein Gefäß einer kulturellen Tradition. Und ich glaube, da hat sich die Gesellschaft und auch die Kommunen weiterentwickelt. Und insofern würde ich dem auch zustimmen.
Aber wenn wir das retrospektiv anerkennen, dann frage ich mich manchmal, wird man irgendwann vielleicht auf diese Liebigstraßenbesetzer schauen und sagen, damals wurde ordentlich gegen sie gewettert. Man hat gesagt, Rechtsbruch. Aber eigentlich haben sie damals das richtige Thema auf den Tisch gebracht, nämlich wie wir Städte davor schützen und Viertel, dass sie sich zu schnell verändern und nicht mehr für die Bewohnerinnen und Bewohner da sind.
Für mich gibt es einen klaren Unterschied zwischen einer politischen Haltung, einem Engagement, Eintreten für eine Sache und der Ausübung von Gewalt und dem Rechtsbruch. Mhm. Und der ist hier halt so klar überschritten worden und auch über eine lange Zeit, dass deswegen, wenn die politische Kultur das wieder einholt und sagt, der Rechtsstaat, der muss jetzt gelten, ist das richtig.
Wir schauen weiter auf die Themen dieses Tages und wir sind schon wieder mittendrin, dass eigentlich eine Zahl reicht, um die Nachrichten zu bestimmen. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen, mehr als 4.500. Heute der Sprung über die 4.000er-Marke. Gestern war also kein Ausrutscher. Heute hat sich unter anderem Christian Drosten zu Wort gemeldet, der Chef-Virologe der Charité, gemeinsam mit Berlins regierendem Bürgermeister Michael Müller. Volker Fintamer in unserem Hauptstadtstudio hat zugehört, ist uns jetzt zugeschaltet. Was sagt Drosten?
Ja, Kubin und Franzl, das war eigentlich ziemlich interessant. Ich kann es vielleicht mal so zusammenfassen. Wenn wir alle etwas vernünftiger wären, hätten wir weniger Probleme. Denn das ist genau das Problem, was man in den letzten Wochen hier zum Beispiel in Berlin erleben konnte, dass vor allen Dingen viele private Feiern, viele öffentliche Feiern in Parks und dergleichen die Infektionszahlen derart in die Höhe getrieben haben, dass der Berliner Senat, der jetzt sich verpflichtet sieht, am kommenden Wochenende ein Alkoholverbot und eine Sperrstunde einzuführen. Und Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller verteidigte das heute nochmal.
Also vor diesem Hintergrund ist das nochmal mein dringender Appell, gerade auch in die Community der 20- bis 40-Jährigen in den Großstädten jetzt zu erkennen, dass es tatsächlich nicht die Zeit des Feierns ist, sondern dass es gerade auf diese 20- bis 40-Jährigen jetzt auch wieder ankommt, andere, insbesondere auch wieder Ältere, zu schützen und zu verhindern, dass die Infektionszahlen explodieren.
Also Kubin und Franzl, da wird tatsächlich eine gewisse Altersgruppe ins Blickfeld genommen, denn die ist ja in Berlin dafür verantwortlich, dass beispielsweise viele Urlauber in den kommenden Wochen jetzt nicht mehr nach Mecklenburg-Vorpommern oder anderswo reisen können, weil die Infektionszahlen in Berlin zu hoch sind und es in vielen Orten in Deutschland inzwischen ein Beherbergungsverbot für entsprechende Krisengebiete gibt.
Also Fingerzeig auf die Jüngeren. Apropos Fingerzeig, gibt ja auch einen Fingerzeig auf Berlin, Wolfram Weimer. Und die Frage, die so aufkam, ja auch unter anderem durch den Gesundheitsminister aufgeworfen, aber auch durch andere, durch Markus Söder, gibt es ja auch einen gewissen Berliner Schlendrian, auch von politischer Seite, der zur Verschärfung führt? Oder muss man sagen, hey, das ist ein Metropolenproblem?
Ach, ich finde dieses Hin- und Herschieben von Schwarzem Peter, wir haben das ja auch erlebt zwischen NRW und Bayern eine ganze Zeit lang, der ist ziemlich müßig. Wir haben im Moment in den Metropolen einen starken Anstieg. Und ja, wahrscheinlich ist man in Berlin auch politisch etwas laxer damit umgegangen. Aber was soll's? Wir müssen uns jetzt alles wieder zusammenreißen. Diese zweite Welle, das ist jetzt die Nomenklatur auch der Politik. Sie ist da und sie ist gefährlich. Nicht nur gesundheitlich, sondern natürlich auch, was die wirtschaftlichen Folgen anbetrifft. Die Politik will unbedingt den Lockdown verhindern. Da fand ich heute auch Drosten sehr klar, der gesagt hat, den wird es nicht mehr brauchen. Es gibt nämlich auch gute Nachrichten in der zweiten Welle. Wir wissen sehr viel mehr über diese Krankheit. Wir können sie viel besser bekämpfen. Wir wissen, dass ein breiter Lockdown gar nicht nütze ist. Der Impfstoff kommt. Das ist eigentlich für mich die Nachricht der Woche. BioNTech hat mit der Produktion in Marburg begonnen. Millionen von Impfdosen werden schon in wenigen Wochen verfügbar sein. Die sagen ja, vor Weihnachten wird die Impfung in Deutschland beginnen. Und das wird das Spiel verändern. Deswegen jetzt noch ein paar Wochen durchhalten.
Dennoch gibt es wieder viel Irritation, Herr Weimer, wenn ich das ergänzen darf. Weil natürlich auch hier heute die Frage gestellt wurde. Jetzt wird beispielsweise die ganze Stadt Berlin in Haftung genommen für die Unvernunft einiger weniger, die Infektionszahlen in die Höhe getrieben haben. Und die Hoteliers in Mecklenburg-Vorpommern und anderswo, die haben in dieser Situation natürlich auch das Nachsehen. Also da findet ja in Teilen doch wieder für bestimmte Branchen ein kleiner Lockdown statt, wenn viele Reisen jetzt in den Herbstferien einfach nicht mehr stattfinden können.
Das ist völlig richtig und das Bittere haben ganze Länder erlebt, wenn Sie an Spanien denken, wo eine Tourismusindustrie zu 80% zusammengebrochen ist, viele Existenzen ruiniert haben. Wir haben heute noch keinen Messebetrieb in Deutschland. Wir sind Weltmarktführer bei Messen. Das sind Tausende von Unternehmen, Messezulieferer, Dienstleister und so weiter, die gar kein Geschäft haben, auf null weiterhin. Umso wichtiger ist es, dass wir jetzt konzentriert diese zweite Welle eben abwehren. Und wenn der Impfstoff dann da ist und jetzt ist er in Greifweite, dass wir dann mit dem nächsten Jahr wieder normal durchstarten.
Bis dahin ist noch ein bisschen Wegstrecke so oder so, also wie lang die auch sein wird, aber auf jeden Fall den ganzen Herbst noch. Apropos Großstädte, Volker Findhammer, da gibt es ja jetzt gerade in diesen Minuten auch eine Schaltkonferenz der Bundeskanzlerin mit Bürgermeistern, unter anderem Michael Müller und dann auch noch von 10 anderen deutschen Großstädten. Wieder ein Versuch, da gemeinsame Linie hinzukriegen? Oder was ist das Ziel dieses Treffens?
Naja, es hat sich ja schon herausgestellt, dass gerade in den Städten die Infektionsraten besonders hoch sind, weil hier eben eine größere Dichte herrscht und dass die Städte dann teilweise auch auf Hilfe von außen angewiesen sind, um eben beispielsweise die Nachverfolgung organisieren zu können. Hören wir nochmal, was Michael Müller, der regierende Bürgermeister von Berlin, sich da heute wünscht.
Ich kann auch den Wert dieser Reisebeschränkungen im Inland nicht so richtig erkennen, so wie ich es auch wieder höre von sehr vielen, die jeden Tag damit arbeiten, bindet es wahnsinnig viel personelle Kräfte und Testkapazitäten mit Ergebnissen, die man so zumindest auch nicht braucht jetzt zur Pandemiebekämpfung. Und insofern hoffe ich sehr, dass wir da wieder zu einem einheitlichen Verfahren kommen.
Also da hofft er zum einen, dass es eben bei den Reisebeschränkungen mehr einheitlich gibt und ein ganz wichtiger Punkt auch, er fordert mehr Unterstützung für die Gesundheitsämter in den Ländern. Berlin habe zwar genügend Geld, da Leute einzustellen, aber es fehlen tatsächlich qualifizierte Leute und da soll der Bund aushelfen mit Personal, das den Gesundheitsämtern zur Verfügung steht, damit eben die Nachverfolgung der Infektionsketten in den kommenden Wochen und Monaten überhaupt bewerkstelligt werden kann.
Der Bund soll helfen, der Bund soll moderieren. Angela Merkel heute in dieser Schaltkonferenz jetzt mit Bürgermeistern. Sie probiert es ja auch immer wieder mit dem Ministerpräsidenten Wolfram Weimer. Reicht das, diese Rolle? Also ich habe so den Eindruck, sie versucht da irgendwas hinzukriegen, was aber Stichwort Einheitlichkeit einfach nicht mehr gelingt.
Sie ist wie die Krankenschwester der Nation, die das OP-Messer nicht führen darf. Das ist aber so. Wir leben halt im föderalen System. Und ich finde aber gut, dass sie diese Rolle übernimmt und dann immer wieder ermahnt und die Leute zusammenführt. Und das hat ja in dieser ersten Welle auch sehr, sehr gut geklappt. Man muss auch sehen, wenn Sie jetzt Stuttgart oder München sich angucken, die hatten ähnliche Probleme vor 3-4 Wochen. Da waren es ja die absoluten Hotspots. Und sie haben doch auch nach innen konzentrierter reagiert als, sagen wir mal, jetzt Bremen oder Berlin. Und deswegen ist das natürlich auch ein politischer Appell an Berlin. Jetzt nehmt's ernst, reißt euch nochmal zusammen.
Das ist auch die Hoffnung, die Berlin selbst damit verbindet. Michael Müller hat ja heute auch gesagt, er geht davon aus, dass schon die Sperrstunde und das Alkoholverbot jetzt ab kommendem Wochenende, dass das dann mittelfristig auch was bringt. Aber sehen wird man das tatsächlich erst in 2 Wochen.
Da gibt es ein Treffen von 2 Männern. Der eine ist Bundeskanzler, der andere könnte es werden. Er müsste es allerdings erst mal wollen und mit ihm dann auch die CDU. Ich löse auf, Markus Söder, Ministerpräsident von Bayern, CSU, trifft Sebastian Kurz, den österreichischen Bundeskanzler von der konservativen ÖVP in Bad Reichenhall, also an der Grenze. Wolfram Weimer, das gibt natürlich erstmal schöne Bilder.
Ja, wobei man sagen muss, die beiden treffen sich öfter, die verstehen sich gut. Es gibt sowieso zwischen Bayern und Österreich ein sehr viel engeres politisches Geflecht, als man das in Berlin vielleicht sieht. Und natürlich ist die politische Hintergrundfolie hier interessant, weil Kurz eine schwarz-grüne Regierung führt, die, obwohl schwierige Zeiten, Corona, Migration und so weiter, auch recht erfolgreich führt in Wien. Und das wird natürlich als Blaupause gesehen, das könnte doch dann Söder-Habeck im nächsten Jahr für Deutschland auch gelten. Und deswegen guckt man da genau hin, was kann man davon lernen. Nur Söder müsste halt erstmal Kanzlerkandidat werden.
Würde das?
Ich glaube, die Chancen, wenn er das will, die sind recht groß, weil seine Umfragewerte jetzt weit auch über die Union hinaus sehr gut sind, viel besser als die von Laschet. Laschet macht gar keine gute Figur in den Umfragen. Er kommt auch überhaupt nicht hoch, auch nach der Corona-Krise sogar eher schwächer. Und da sind in der Union schon die Fragen laut, ja, also wenn Laschet das nicht ist, weil er einfach nicht ankommt in der Bevölkerung, wer wird denn unser Mann? Und Friedrich Merz ist eine Option des Wirtschaftsflügels und derjenigen, die die gute alte CDU wieder wollen. Aber ganz viele sagen auch, Mensch, Söder ist doch der Kandidat der Wahl. Insofern hat er die Chance, aber er muss erstmal an der CDU vorbei.
Und Sie sagten, wenn er will, ne? Also diese Frage, ob er persönlich überhaupt diesen Anspruch erheben will. Wir hatten ja gestern hier Robert Habeck zu Gast, der saß auf dem Stuhl, auf dem Sie jetzt sitzen, der Chef der Grünen. Und da musste ich ihn, habe ich ihn natürlich auch gefragt nach dem Kanzleramt und das war seine Antwort.
Ich habe gesagt, wenn man sagt, wir wollen ein Land führen, dann muss man sich fragen, bringt man die Voraussetzungen aus seiner Sicht dafür mit? Die innere Ruhe, vielleicht genug Lebenserfahrung, einen moralischen Kompass, hat man genug Krisen überstanden, auch mit sich selbst überstanden, dass man glaubt, man ist beständig auch unter Druck. Und wenn man diese Frage mit Nein beantwortet, dann sollte man nicht so dicke Töne spucken, wie wir es tun. Und ich beantworte sie mit Ja.
Also am Ende von 33 Sekunden wird dann das Ja. Also erstmal sein persönliches Ja. Das ist ja noch kein Ja seiner Partei, dass er das auch wirklich machen soll.
Ja, aber das ist schon ein bemerkenswerter Vorgang. Das klingt jetzt bei ihm ja alles, weil er so eine eigene philosophische Sprache hat, ein bisschen verklausuliert. Aber es war ein deutliches Ja. Also im Grunde genommen hat Robert Habeck in dieser Woche seine Kandidatur erklärt. Er hat das ja bei ihm gemacht und jetzt auch im Fernsehen zu sehen. Ich habe mich geprüft und in mir entdecke ich die Kanzlerfähigkeit. Das ist seine Botschaft. Und das ist natürlich schon ein Ding, auch erstmal an seine eigene Partei, weil da gibt es ja noch eine zweite, die auch ganz gut angesehen ist und die es vielleicht auch werden will oder auch könnte.
Annalena Baerbock.
Und insofern ist es spannend, wenn der jetzt rausgeht und sagt, also ich bin es, ich werde es, ich kann es. Da wird man sehen, wie
die Grünen sich verhalten. Er hat noch nicht gesagt, ich werde es. Also er hat da auch die Verneigung vor der Partei gemacht, hat gesagt, das wird entschieden, gemeinsam entschieden und so weiter und so fort. Aber gut, wäre das denn, also gehen wir mal davon aus, dass das geht diesen Gang so.
Ja, glaube ich übrigens.
Ja. Wäre das eigentlich so die spannendste Konstellation in der Wahlauseinandersetzung dann in einem Jahr, dass man sagt, auf der einen Seite das liberal-konservative Angebot Markus Söder gegen das Mitte-Links-Angebot Robert Habeck?
Ja, ob das Doppel nun Söder-Habeck oder Merz-Habeck heißt, ist fast ähnlich. Stehen dann klare Konturen gegeneinander, übrigens auch starke Persönlichkeiten. Und trotzdem wissen alle Beteiligten, alle drei wissen, am Ende wollen sie miteinander regieren.
Achso, Sie meinen, das ist dann erstmal der Konflikt, aber de facto haben wir dann unterm Strich Schwarz-Grün.
Ich denke, die Kraftlinien der Republik laufen auf eine schwarz-grüne Regierung nach der nächsten Bundestagswahl hinaus. Die Mehrheiten im Moment sind eindeutig. Und es hat auch eine soziologische Wahrheit. Und wir sehen auch an Österreich, da waren die ja noch viel weiter auseinander, die Grünen und die ÖVP. Und die regieren im Moment eigentlich sehr reibungslos. Sie haben übrigens einen Modus gefunden, der für Deutschland auch interessant sein könnte. Die haben nicht mehr Kompromisse in allen Dingen sich ausverhandelt und dann nur so Wischiwaschi-Kompromisse, sondern die haben sich gegenseitig gesagt, in dem Feld darfst du mal 100% durchsetzen und in dem anderen Feld setze ich 100% durch.
Ja, aber das fällt Ihnen natürlich jetzt gerade in dieser Migrationsfrage, gerade nach Moria, also die, aus ja, der grünen Perspektive, ich glaube, die ÖVP kann damit ganz gut leben, aber die Grünen leiden da ganz schön.
Klar, und da gibt es ein anderes Feld, da leiden dann die Konservativen, das ist klar, aber so war der Deal und der funktioniert ganz gut, weil dann jeder auch wirklich profiliert Erfolge erzielen kann in seinem Bereich. Ich glaube, dass Habeck und Söder oder Habeck und Merz miteinander ganz gut regieren können. Der Wahlkampf wird aber spannend.
Mhm. Wobei dann aber natürlich die Frage ist, Albrecht von Lucke, der Politikwissenschaftler, der hier auch regelmäßig zu Gast ist, der hat sich darüber auch mal aufgeregt mit Blick auf die Grünen, hat gesagt, de facto spielen die eigentlich nur noch auf Platz. Die wollen eigentlich nur noch den möglichst starkes Ergebnis haben, um dann an der Seite als Juniorpartner der Union da zu landen.
Das stimmt nur halb. Sie spielen auf Platz vor der SPD. Das wichtigste strategische Ziel ist, man muss größer werden als die SPD. Denn dann ist man erstens in der Regierung mit der Union ziemlich sicher. Man hat aber zweitens die Option, wenn die Mehrheiten noch mal knapp werden, vielleicht doch eine grün-rot-rote Regierung zu bilden, stellt dann den Kanzler und nicht die SPD. Mhm. Deswegen, das mit dem Platzspielen stimmt. Aber die Mehrheiten der Lager, wenn man die noch so nennen will, aber wenn man sie mal arithmetisch zusammenzählt, die ist knapp.
Okay, aber wenn es so kommt, weil dann ist das erfüllt, was ich mir auch wünsche für diese Wahlauseinandersetzung, nachdem wir jetzt ja wirklich, man kann stehen zu ihr, wie man will, aber nach 16 Jahren wahrscheinlich auch irgendwie das Bedürfnis da ist, vielleicht mal wieder wirkliche Alternativen vorgelegt zu bekommen.
Ich glaube, das zeichnet sich wirklich ab. Also egal, ob das Friedrich Merz oder Markus Söder ist und dann Habeck auf der anderen Seite, dass das viel konturierter wird. Also wir treffen uns nicht mehr auf einem Quadratmillimeter politisch korrekter Mitte im Wahlkampf.
Vor einer Woche kam ja die Nachricht in die Welt, die Corona-Erkrankung des Präsidenten. Donald Trump geht es jetzt ganz offensichtlich wieder gut. In weniger als einem Monat ist die Präsidentschaftswahl und mein heutiger Gast Wolfram Weimer hat mir schon vorab gesagt, in diesen letzten Tagen, dieser vergangenen Woche hat Donald Trump die Chance auf seinen Sieg verloren. Warum?
Gut, wir in Europa, wir hoffen es natürlich alle, dass er ohne dies verliert, aber man muss einen klaren Blick auf die Realitäten machen. Er hat im Sommer über aufgeholt und hat seine Leute ziemlich mobilisiert, sodass die Sache wieder eng wurde und wir dachten schon, mein Gott, das ist wie damals gegen Hillary Clinton, am Ende wird er wieder gewinnen. In der letzten Woche aber hat er meines Erachtens deswegen verloren, weil er zwei große strategische Fehler gemacht hat. Das eine war sein Duell, wo er im Grunde genommen als Gesprächszerstörer aufgetreten ist. Der Hintergedanke war bei ihm, die Altersschwäche von Joe Biden zu nutzen und den bloßzustellen, ihn permanent aus dem Konzept zu bringen, dass der auf einmal wie ein datteriger Alter dasteht. Was an sich gemein ist, aber das war sein Konzept. Und das kam aber nicht gut an. Und das Zweite natürlich sein Verhalten mit seiner Corona-Infektion, unsäglich. Und das bricht vor allen Dingen auch in seinem eigenen Lager bei älteren Leuten in den USA negativ ein. Die Umfragen sind eindeutig, die knicken richtig gehend ab. Der Biden hat in den letzten 8 Tagen 2,5 Prozentpunkte im Durchschnitt aller Umfragen hinzugewonnen. Noch viel stärker, aussagekräftiger sind die Wettquoten in den USA. Weil anders als bei uns wetten Millionen von Amerikanern auf den Ausgang der Wahl. Und da sagen sie ja nicht, was sie vielleicht wollen, sondern sie setzen ihr hartes Geld. Und da spüren sie sehr viel mehr, was um sie herum passiert. Und die Wettquoten sind in einer Woche für Joe Biden der Abstand um das Vierfache gewachsen. Das heißt, es
wissen
ist
Sie noch, wie das damals bei Hillary Clinton und Donald Trump war?
Ja, da haben die Wettquoten angedeutet, was die Umfragen noch nicht gezeigt haben. Und das ist immer ein interessanter Indikator. Ja. Deswegen wird in Amerika das auch publiziert, wie die Wettquoten sind. Und ich glaube, dass Joe Biden auch deswegen gewinnt, weil er hat strategische Punkte jetzt auch gemacht. Er hat nicht nur die meisten Medien hinter sich, das intellektuelle Amerika sowieso. Er hat jetzt auch die Wall Street hinter sich. Die Zahlen der Spenden der großen Finanzkonzerne sind bekannt geworden. Und die spenden jetzt 5-mal so viel für ihn als für Donald Trump. Das ist interessant. Und die Katholiken. Die Katholiken in den USA sind jetzt die größte Glaubensgruppe geworden. Die haben beim letzten Mal leicht mehrheitlich Trump gewählt und die wählen jetzt mehrheitlich Biden. Übrigens auch, weil Biden selber Katholik ist. Mhm. Er wird wahrscheinlich der übrigens erst zweite katholische Präsident der USA
nach John Kennedy.
Genau.
Ja. Ja, also ich höre Ihnen gerne zu und Sie haben es ja gesagt, es gibt in Europa irgendwie schon eine gewisse Vorstellung, wer das am besten gewinnen sollte. Aber wir erinnern uns an 2016, ne? Da hieß es erst, Trump hat niemals die Chance, republikanischer Kandidat zu werden. Er wurde es. Dann hat man gesagt, er hat niemals die Chance, Hillary Clinton zu schlagen. Er hat sie geschlagen. Dann hat man vermutet, der wird das erste Jahr im Weißen Haus nicht überstehen. Er ist immer noch drin. Ich habe irgendwie so das Gefühl, das ist so das Stehaufmännchen der amerikanischen Politik.
Ja, an diesem Mythos bastelt er ja auch, deswegen nimmt er ja auch so Videos auf, wie ich bin wie Jesus nach dem dritten Tage auferstanden und wieder im Weißen Haus. Unglaublich peinlich, grotesk, im Grunde genommen eine Farce, aber es funktioniert nicht mehr, weil man darf Amerikas Integrität nicht unterschätzen. Und ich bin davon überzeugt, dass auch viele Menschen aus dem bürgerlichen Raum, die jetzt nie einen Kandidaten der Demokraten wählen würden, ihn diesmal nicht wählen oder nicht zur Wahl gehen, weil sie einfach wissen, das ist charakterlich so unterirdisch, dass sie das nicht weiter schützen wollen.
Wir werden es sehen. Weniger als einen Monat und dann ist die Wahl in den Vereinigten Staaten. Joe Biden gegen Donald Trump und die Vizepräsidentschaftskandidatin und den Kandidaten und den Vizepräsidenten müssen wir uns wahrscheinlich auch genau angucken bei dem Alter der beiden, die es werden wollen.
Die sind übrigens beide besser als ihre Chefs. Rhetorisch, die haben auch ein richtiges Duell ausgeführt und Kamala Harris hat natürlich, weil die Altersfrage bei Joe Biden natürlich auch wirklich ein Thema ist, Chancen, dass sie in der Legislatur übernimmt und die erste Frau auf dem Präsidentenstuhl wird. Deswegen, man sollte sich die Frau genau angucken, ja.
Ja, genau ein Jahr ist es her, ein Jahr und jetzt fast eine Stunde am 9. Oktober 2019, kurz nach 12 Uhr, der Versuch, das gescheiterte Attentat auf die Synagoge in Halle, der dann darauf folgende Mord an zwei Passanten. Wolfram Weimer, ist das ein Tag, der die Republik aufgerüttelt hat, auch nachhaltig aufgerüttelt hat?
Absolut. Das ist eine Wunde, die geschlagen wurde. Der Rechtsterrorismus ist ein Problem, was nicht nur punktuell ist, sondern was eben in mehreren Ereignissen unsere Republik auch erschüttert hat. Ich bin trotzdem zuversichtlich, dass wir das auch überwinden, so wie in den 70er Jahren den Linksterrorismus von der RAF überwunden haben. Auch die Reaktion der Zivilgemeinschaft ist überwältigend, klar und deutlich und erinnert auch jetzt nochmal daran, dass man gegen solche Dinge klar und hart und einmütig einstehen muss.
Wolfram Weimer, vielen Dank für diese Einschätzung. Vielen Dank für Ihren Besuch hier heute bei uns.
Hat mich wohl gefühlt, danke.